Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Cool, ich freue mich jetzt. Wir können weiter die nächste Predigt hören über den nächsten Glaubenshelden, den Jakob, um den wird es heute gehen. Und ich möchte einmal noch beten am Anfang. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier gemeinsam in dein Wort schauen können. Ich danke dir dafür, dass du ein treuer Gott bist und dass du, ja, dass du treu bist, auch trotz unserer Untreue. Und dass du ja einfach auch uns Verheißungen gegeben hast, Herr, und dass wir an diesen Verheißungen festhalten dürfen. Aber dass über all dem steht, Herr, dass du treu bist in unserem Leben. Und dafür danke ich dir und ich danke dir für Jakob und für das Vorbild, was er uns ist und auch für sein Leben und wie er uns auch, ja, Ausblick gibt auf Jesus, Herr. Ich danke dir dafür und ich danke dir jetzt für diese Predigt und ich bitte dich darum, dass du sprichst, Herr, und dass du uns offene Herzen, offene Augen schenkst, in dein Wort zu schauen, dich zu sehen, Herr. Und bitte gebrauche mich, Herr, auch. Jesus, ich bin angewiesen darauf, dass du hilfst und dass du sprichst, Herr. Bitte tu es. Sprich du doch in unsere Herzen, Jesus. Amen. Amen. Ich mache uns noch mal kurz das Licht an, bevor es losgeht. Ah, ja, das ist gut. Dann kann man viel besser zuhören. Ich sehe, wer einschläft und ihr schlaft vielleicht nicht so schnell ein. Das ist dann doch ein bisschen besser. Ja, soweit, sehr schön. Ich möchte euch am Anfang der Predigt eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und zwar wurde ich irgendwie daran erinnert in der Vorbereitung, als ich über Jakob so einiges gelesen hatte und auch irgendwie gesehen hatte, wie er drauf war, wurde ich erinnert an eine Geschichte aus meinem Leben. Und zwar bevor ich Christ war. Ich bin zwar christlich aufgewachsen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und trotzdem gab es nochmal mit 15 einen bestimmten Punkt in meinem Leben, wo ich dann wirklich zum lebendigen Glauben gekommen bin an Jesus. Und davor war mein Leben ganz unterschiedlich, von unterschiedlichen Dingen geprägt, aber eine Sache fiel mir in der Vorbereitung so ein, und zwar als ich so 12 oder 13 Jahre alt war, da hatte ich irgendwie andere Dinge im Herzen. Und ich hatte damals einen Freund, mit dem ich recht viel so gechillt habe und Sachen gemacht habe und so. Seine Mutter war irgendwie ein bisschen schräg drauf, aber ich fand ihn eigentlich so ganz cool, weil er durfte irgendwie mega viele Sachen, die ich nicht durfte. Und so hatte er mit 12 Jahren so ein Luftgewehr und wir konnten dann mit dem Garten schießen und sowas. Und das fand ich total cool damals. Und deswegen, deswegen war ich hauptsächlich mit ihm eigentlich befreundet, wenn ich das mal so im Nachhinein reflektiere, weil ich irgendwie Dinge cool fand, die wir zusammen gemacht haben, weil er ganz viel durfte und was ich nicht so durfte. Und in dieser Freundschaft dauerte es nicht so lange, bis ich relativ schnell, angetrieben von einer Habsucht in meinem Herzen, anfing, systematisch den Kleptoman zu spielen und Stück für Stück Dinge von ihm zu klauen. Von ihm, von seinem großen Bruder, auch von seiner Mutter. Ich war regelmäßig da und ich fing an, Dinge zu klauen. Sachen, die ich cool fand, Spielzeuge oder irgendwie ein Messer oder sowas oder was auch immer. Und erst als ich dann zwei 50er-Scheine auf einmal geklaut habe von seiner Mama, fiel es dann auf und ich habe mächtig Ärger bekommen. Zeitweise, wenn ich darüber so nachdenke, war ich nicht ehrlich, ich war ein Betrüger. Ich habe zwar weiter auf Freundschaft getan, aber dennoch habe ich irgendwie eine andere Agenda verfolgt. Ich habe die Dinge gesehen, die er hatte und die wollte ich auch haben, die habe ich mir nach und nach genommen. Und ich bin Gott von Herzen dankbar, dass er mein Herz verändert hat und dass er mein Herz damals mit 15 gepackt hat und so verändert hat, dass ich heute ein ganz anderer Mensch sein darf. Aber irgendwie musste ich, als ich gesehen habe, wie Jakob drauf war und wie er auch listig und betrügerisch war, musste ich daran so denken. Und ich dachte, ich teile das mal am Anfang mit euch. Und ich habe die Predigt genannt, vom Betrüger zum Bundestreuen, der Jakobsweg. Vom Betrüger zum Bundestreuen. Also Jakob war ein Betrüger zuerst und wir sehen aber eine Veränderung in seinem Leben und wir sehen, wie er am Ende besonders auch durch seine Treue sich auszeichnet. Seine Treue zu Gott, zu dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Und darum wird es in dieser Predigt gehen, es wird um seinen Lebensweg gehen. Und eine Sache, wie gesagt, die ihn charakterisiert hat, war diese Veränderung. Er war ein listiger Betrüger, Schon von Anfang an war er der auserwählte Träger der Verheißung, aber dennoch hat er eine Charakterveränderung erlebt und sein Leben zeichnete sich am Ende mehr und mehr von Treue aus. Denn Gott hatte einen Bund mit Abraham geschlossen, er hatte ihnen zahlreiche Nachkommen und ein Land verheißen und Abraham, Isaak und Jakob waren nun Träger dieser Bundesverheißung, die sich dann im weiteren Verlauf der Geschichte erfüllen sollten. Warum? Weil Gott treu ist und zu seinem Wort steht und zu seinen Versprechen steht. Ja, Gott ist treu trotz Jakobs Untreue. Und Gott verändert Jakob. Er gibt ihm einen neuen Namen, eine neue Identität, die sein Leben prägt. Und im Verlauf seines Lebens kommt eines immer deutlicher zum Vorschein, nämlich Jakobs Treue. Und das vor dem Hintergrund von Gottes Treue in Jakobs Leben. Von seinem ersten bis zum letzten Atemzug. Und dementsprechend habe ich die Predigt in drei Punkte unterteilt. Nämlich erstens Gottes Treue trotz Jakobs Untreue. Zweitens ein neuer Name, eine neue Identität. Und drittens Jakob treu bis zum Ende. Und wir wollen uns einige Stationen aus Jakobs Leben anschauen und auf unser Herz und unser eigenes Leben anwenden. Wir werden einige Sachen aus der Bibel lesen. Ihr könnt es, wenn alles klappt, mitlesen, aber ihr könnt auch gerne eure eigene Bibel lesen. Und zwar wollen wir starten mit Jakobs Geburt. Wir lesen davon in 1. Mose 25, die Verse 23 bis 26. Dort steht, 1. Mose 25, 23 bis 26, der Herr aber sprach zu ihr, das ist Rebekka, die Mutter von Esau und Jakob, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Und man gab ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Schon gleich im Rahmen der Geburt der beiden sprach Gott also zu Rebekka und machte ihr klar, dass sie Zwillinge bekommen würde und dass aus diesen beiden Söhnen einmal zwei verschiedene Volksstämme hervorgehen würden. Und anders als man es besonders in der damaligen Zeit so erwarten würde, würde der Ältere, also der Erstgeborene, dem Jüngeren dienen und nicht andersrum. Und wir lesen gleich weiter in der nächsten Geschichte, wenn wir in demselben Kapitel weiterlesen, 1. Mose 25, dann lesen wir von einer Geschichte, die relativ früh, vermutlich noch in den jungen Jahren von Jakob und Esau stattfindet. Und diese Geschichte, sie bereitet uns für das vor, was dann im Lauf der restlichen Geschichte des Lebens von Jakob und Esau geschehen würde. Lass uns noch ein bisschen weiterlesen, in Versen 27 bis 34 aus 1. Mose 25. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wild war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Vor Hunger, ne? Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. Und jetzt ein entscheidender Kommentar. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Ja, Jakob war schlau und listig. Er nutzte den Hunger und auch die mangelnde Selbstbeherrschung von Esau, seinem großen Bruder, aus, um das Erstgeburtsrecht von Esau zu bekommen. Und ich meine, heute spielt es keine allzu große Rolle mehr, ob jemand in der Familie zuerst geboren wird oder zweites oder drittes oder viertes oder fünftes, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber egal. Damals hat es aber eine große Bedeutung, der Erstgeborene zu sein. Es hat eine große Bedeutung. Der Erstgeborene hatte das Erstgeburtsrecht. Was bedeutete, dass er zum Beispiel die doppelte Portion des Erbes bekam? Und es bedeutete auch, dass er quasi der Leiter der Familie war, das Familienoberhaupt. Und er war sozusagen das geistige und soziale Familienoberhaupt dann in der Familie. Und in unserem Kontext war durch das Erstgeburtsrecht auch die Weitergabe der Verheißung Gottes verbunden. Es war also damals ganz anders als heute. Und der Kommentar am Ende unseres Abschnitts, den ich gerade schon so hervorgehoben habe, den wir gelesen haben, der ist ganz entscheidend. Denn dort steht, so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Esau verachtete sein Erstgeburtsrecht. Und Jakob in seiner listigen Art hatte es sich hier für ein Gericht roter Linsen erkauft. Ich meine, wenn es wenigstens ein schönes Rumpsteak gewesen wäre, das wäre eine Sache. Aber nein, es war ein Gericht roter Linsen. Das hätte mir nie passieren können. Spaß beiseite. Nee, was hier passiert, ist wirklich von entscheidender Bedeutung. Esau verachtet sein gottgegebenes Erstgeburtsrecht. Etwas, was der Erzähler hier besonders betont und heraushebt. Und dementsprechend geht es auch weiter. Jakob war listig und betrügerisch. Jakob erschleicht sich hier nicht nur das Erstgeburtsrecht, sondern trickst auch wenig später seinen Vater aus, um auch den besonderen Segen seines Vaters zu bekommen, der normalerweise dem Erstgeborenen galt. Denn Isaak war mittlerweile schon alt geworden, er konnte gar nicht mehr richtig gucken und war in seiner Wahrnehmung ganz schön eingeschränkt. Und so ruft er Esau zu sich, um ihn zu segnen. Und er befiehlt Esau, jagen zu gehen und eine Mahlzeit vorzubereiten, damit er ihn danach segnet. Und jetzt kommt Rebekka, seine Frau, hört davon, hört, was Isaak sagt. Und sie will aber nicht, dass Esau am Ende gesegnet wird von Isaak, sondern sie will, dass Jakob den Segen bekommt. Und die beiden versuchen jetzt, Isaak auszutricksen, ja zu betrügen. Und so nehmen sie schnell ein Tier vom Feld, statt in der Wildnis eins zu jagen, was natürlich viel schneller geht. Und Rebekka bereitet alles so zu, schlachtet das Tier und bereitet alles so zu, wie Isaak es geliebt hat. Und so sollte Jakob dann mit dem Essen also zu Isaak gehen, um gesegnet zu werden. Doch es gab ein Problem. Was war das Problem? Esau hatte mehr so die Körperbehaarung wie ich und Jakob mehr so die Körperbehaarung wie meine Frau, nämlich keine. Also würde Isaak die ganze Situation doch trotz seiner blinden Augen ganz schön schnell durchschauen, oder? Also ich meine, es war ja schon von Anfang an echt zum Scheitern verurteilt. Doch damit das nicht passieren würde, machte Rebekka noch was anderes. Und zwar nahm sie die Haut von der Ziege, die geschlachtet wurde, und sie zog sie sozusagen Jakob über, dass er auch ein richtiges Fell hatte. Und jetzt war eigentlich alles perfekt inszeniert. Und so ging also Jakob zu seinem Vater Isaak. Ich meine, also das muss alles ziemlich wild ausgesehen haben, ich kann es mir kaum vorstellen. Aber so ging also Jakob jetzt zu Isaak. Und dieser zweifelte aber erst dann noch, ob es jetzt wirklich auch der Sohn Esau ist. Doch Jakob war bereit, ohne Skrupel seinem Vater mehrmals ins Gesicht zu lügen. Wir lesen in 1. Mose 27, in Versen 19 und 20 dann davon. Dort steht, da sagte Jakob zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir geredet hast. Richte dich doch auf und setz dich und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segnet. Isaak aber sagte zu seinem Sohn, wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Er sagte, weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Ja, Jakob scheut hier nicht davor, seinem Vater ins Gesicht zu lügen. Er scheut sich sogar noch nicht mal davor, den Namen Gottes mit ins Spiel zu bringen und zu sagen, dass der Grund, warum er es so schnell geschafft hatte zu finden, einzig und allein der war, dass Gott ihm Gnade gegeben hat. Ja, Jakob war ziemlich dreist, hat ihm ziemlich kackfrech ins Gesicht gelogen, auf gut Deutsch. Und er hat nicht gescheut, auch den Namen Gottes mit ins Spiel zu bringen und zu nennen. Doch nachdem Isaak erst noch zweifelte und verwirrt war, irgendwie von der Stimme von Jakob, die doch irgendwie von Jakob war, aber der Haut, die sich doch wie Esau anfühlte, dann segnet er ihn am Ende doch. Ein paar Verse später, in Vers 22 und 23, heißt es dann, und Jakob trat zu seinem Vater Isaak heran und er betastete ihn und sagte, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, weil seine Hände behaart waren, wie die Hände seines Bruders Esau. Da segnete er ihn. In seinem Segen setzt Isaak Jakob über seine Brüder. Er gibt ihm sozusagen den Segen, den normalerweise Esau als Erstgeborener bekommen würde. Doch kurze Zeit danach kam es, wie es kommen musste. Esau kommt wieder zurück und geht zu Isaak und sagt, hey, ich habe dir alles zubereitet, segne mich doch. Und Isaak sagt, ich habe dich doch schon gesegnet. Und dann erkennt er, was passiert ist. Und so ist Esau zornig auf seinen Bruder Jakob. Und er plant, ihn umzubringen. Rebekka hört wieder, was der Plan ist. Und sie trifft Vorkehrungen und schickt Jakob weg, sodass er um sein Leben flieht vor seinem Bruder Esau. Ja, Isaak verabschiedet sich noch von Jakob und er segnet ihn, doch ehe Esau seinen bösen Plan umsetzen kann und Jakob töten kann, flieht er. Auf seiner Flucht geht es dann weiter. Dann begegnet Gott ihn in einem Traum. Gott offenbart sich Jakob und Jakob gibt Gott ein Versprechen. Er sagt ihm, wenn du nur mein Leben beschützt, dann werde ich dir dienen. Er richtet einen Gedenkstein und verspricht Gott den Zehnten zu geben. Jakob flieht dann weiter zu seinem Onkel Laban. Und Jakob fängt an, Laban zu dienen, seinem Onkel. Doch Laban sagt, nee, arbeite mal nicht umsonst hier bei mir. Was willst du haben, dafür, dass du nicht umsonst bei mir arbeitest? Und Jakob zögert nicht lange und er sagt, ich arbeite 7 Jahre für dich und danach will ich deine Tochter Rahel zur Frau bekommen und sie heiraten. Denn er hatte sich in Rahel verliebt. Und so arbeitete er 7 Jahre und die kamen ihm vor wie ganz schnell, wie 7 Tage vielleicht, weil er Rahel liebte und so kam es danach dann zur Hochzeit. Aber jetzt passierte etwas und zwar wurde Jakob, der vorher seinen Bruder Esau und seinen Vater Isaak betrogen hatte, wurde selbst betrogen von Laban, seinem Onkel. Denn Laban, was machte er? Er gab am Hochzeitstag nicht Rahel, wie versprochen, sondern seine ältere Schwester Lea in die Hand von Jakob. Und das merkte er erst nach der Hochzeitsnacht am Morgen, was auch irgendwie verrückt ist, aber gut, da kein Kommentar dazu. Auf jeden Fall wurde Jakob selbst betrogen. Er wurde selbst betrogen. Wie ging es dann weiter? Er arbeitete nochmal 7 Jahre, um dann endlich Rahel zur Frau nehmen zu dürfen. Jetzt hatte Jakob also eine neue Familie gegründet. Er hatte Lea und Rahel als seine 2 Frauen und er lebte noch weiter bei Laban. Und was jetzt passiert, ist auch ganz, ganz spannend. Seine Frauen geraten jetzt regelrecht in einen Wettstreit darüber, wie sie also durch die Kinder, die sie selber bekommen würden, wie sie eifersüchtig um die Liebe ihres Ehemannes ringen könnten. Sie wollten beide von ihm geliebt werden und sie dachten und so lebten sie es, durch die Kinder, die sie ihm gebären würden, könnten sie jetzt seine Liebe kriegen. Und so zogen sie alle Register und nahmen sogar beide noch ihre Dienerinnen und gaben sie Isaak, er soll auch noch mit denen schlafen und Kinder bekommen, weil sie selber erst unfruchtbar waren. Und so bekamen sie am Ende mehrere Kinder und alles nur aus dem Grund, um die andere jeweils eifersüchtig zu machen und die Liebe ihres Ehemannes zu bekommen. Am Ende hatte Jakob 12 Söhne von 2 Frauen und jeweils einer Dienerin aus dem Haus. Und er wohnt weiter bei Laban. Und er wendet Tricks an, um sich dann wieder auf Kosten von Laban zu bereichern. Und am Ende zieht er mit seiner mittlerweile großen Familie und seinem ganzen Besitz von Laban weg. Heimlich. Laban ist dann erst sauer, doch Gott greift ein und sagt und begegnet Laban im Traum und hält ihn sozusagen auf, Jakob etwas anzutun. Wir sehen also, Jakobs Leben war alles andere als ruhig und auch alles andere als vorbildlich. Ja, er hatte immer wieder an Gott festgehalten und auch immer wieder Begegnung gehabt mit Gott. Doch sein Leben war geprägt von Betrug, von Lügen und von einer chaotischen und völlig ungeordneten Familiensituation. Ja, Jakob war Gott nicht immer treu. Er log, er betrog, er kümmerte sich mehr um sein eigenes Leben als um sonst irgendetwas anderes. Es war nicht das makellose Leben von Jakob, welches ihn zum Träger der Verheißung machte. Es war überhaupt gar nichts von dem, was Jakob tat, oder wie er sich verhalten hatte, was ihn angesehen machte vor Gott. Woher weiß ich das? Wenn wir ins Neue Testament schauen, werden Esau und Jakob in einer Stelle erwähnt, und zwar in Römer 9. Und die will ich gemeinsam mit euch lesen. Römer 9, die Verse 11 bis 13. Dort steht über Esau und Jakob Folgendes. Denn als die Kinder, das sind Esau und Jakob, noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, also Gott, wurde zu ihr gesagt, also zu Rebekka, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Wow, das sind krasse Verse. Gott hatte sich Jakob schon auserwählt, bevor die beiden überhaupt geboren waren. Ja, bevor die beiden irgendetwas Gutes oder Schlechtes getan hatten, hatte Gott bereits seine souveräne Auswahl getroffen und hat gesagt, Jakob liebe ich, Esau hasse ich. Es war Gottes freie Auswahl, es war seine Souveränität. Er hatte Jakob und Esau geschaffen und als der Schöpfer aller Dinge hat Gott das Recht zu machen, was er möchte. Und Gott hat sich Jakob erwählt, Esau aber verworfen, heißt es hier. Ja, es war nichts in Jakob, rein gar nichts, denn er war ja noch nicht mal geboren, was Gott dazu bewegt hatte, Jakob gnädig zu sein. Das macht dieser Vers klipp und klar deutlich. Es war Gottes freie, souveräne Entscheidung, seine Auswahl. Das ist es, was wir hier lernen. Jakob war der Träger der Verheißung, nicht Esau. So herrscht Gott souverän über all das, was in Jakobs Leben passiert. Er bewahrt, er führt Umstände und er ist mit Jakob. Gott ist treu. Und das, obwohl Jakob oft an vielen Punkten in seinem Leben untreu war. Gottes Treue steht groß über Jakobs Leben. Und diese Treue ist in absolut nichts in Jakob selbst begründet, sondern allein in Gottes souveräner Erwählung, seiner Entscheidung, Jakob zu erwählen und Esau zu verwerfen. Was können wir aus der Geschichte bis hierhin lernen? Ich glaube, ganz verschiedene Dinge. Als erstes dürfen wir ermutigt sein, weil Gott treu ist. Gott ist treu im Leben von Jakob. Und so wie er im Leben von Jakob treu war, so ist er auch treu in deinem Leben. Und das darf dich ermutigen. Und seine Treue zu dir, die hängt überhaupt nicht von deiner Leistung oder deinem Verdienst ab. Gar nicht. Gottes Treue dir gegenüber begründet sich nicht in deiner regelmäßigen stillen Zeit. Sie begründet sich nicht darin, wie vielen Leuten du schon von Jesus erzählt hast. Und sie begründet sich auch nicht davon, ob diese Woche gerade besser lief oder schlechter lief. Nein. Gottes Treue begründet sich nicht in irgendetwas in dir. Ich meine, vielleicht bist du gerade verzweifelt, vielleicht steckst du auch gerade in Sünde. Ich will dich herausfordern, kehr um und vertraue darauf, dass Gott dir Treue hält. Warum? Eben weil seine Treue nicht von deinen Werken abhängig ist, von deinen Taten abhängig ist. Sie ist weder von deinen Sünden abhängig, noch von deinen guten Werken abhängig. Gott ist treu. Das darf dich heute Abend ermutigen. Du kannst ganz frei sein. Du kannst frei sein von einem Perfektionismus, von einem Leistungsdruck, von einer Performance. Vertraust du auf deine eigene Performance vor Gott? Vertraust du darauf, dass das vor Gott zählt? Nein. Ich meine, wenn du an Jesus glaubst, wenn du an sein Werk am Kreuz glaubst, dann darfst du dir gewiss sein, dass du zu seinen geliebten und auserwählten Kindern gehörst. Und wenn das so ist, dann ist das so nicht wegen irgendetwas in dir, sondern allein wegen Jesus. Sondern allein deswegen, weil Gott sich so entschieden hat. Gott hat dich bereits auserwählt, bevor die Welt überhaupt existierte. Bevor du deinen ersten Atemzug gemacht hast, bevor du das Licht dieser Welt erblickt hast, hat Gott dich schon längst erwählt. Deine Identität ist seit Grundlegung der Welt fest mit Jesus verknüpft. Das gilt für dich, du, der du auf Jesus und sein Werk vertraust. Vertraust du immer noch auf deine Leistung, auf deine Performance, auf deine Disziplin? Erkenn doch an, wie unsinnig das ist. Gott ist treu in deinem Leben, inmitten deiner Untreue. Und das demütigt uns. Denn wir haben nichts zu bringen. Wir haben nichts zu bringen vor Gott. Er hat bereits alles getan. Und deswegen dürfen wir uns daran erfreuen. Deswegen ist diese Lehre, dass Gott uns auserwählt hat, herrlich. Herrlich, sie bringt wahre Freiheit. Das ist das Evangelium, das ist das, was die Bibel uns lehrt. Vertraue auf nichts in dir, vertraue nichts in dir, was dich vor Gott wertvoller, angenommener oder vollkommener macht. In Christus bist du vollkommen angenommen, ja vollkommen geliebt. In Jesus haben wir eine ganz neue Identität. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Denn Jakob hat auch eine Veränderung erlebt. Er bekam einen neuen Namen und damit auch eine neue Identität. Also lasst uns zum zweiten Punkt kommen. Ein neuer Name, eine neue Identität. Wie geht es weiter mit Jakob? Jakob macht sich auf den Weg. Er war vor Laban geflohen und will nun nach vielen Jahren seinen Bruder Esau wiedersehen. Aber er hat Angst. Er hat Hoffnung, dass vielleicht so viel Gras drüber gewachsen ist über die ganze Sache, dass Esau ihm nicht mehr mit dem Leben bedroht. Aber er hat auch Angst, dass es vielleicht doch nicht so sein könnte. Und Jakob bittet Gott erneut um Schutz und er trifft auch Vorbereitungen für seine Rückkehr zu seinem Bruder Esau. Doch dann gibt's ein weiteres einschneidendes Ereignis im Leben von Jakob. Und zwar macht sich Jakob gerade auf dem Weg zurück zu Esau, als er einen Fluss überquert und seine Frau und seine Kinder waren bereits auf der anderen Seite und er blieb noch allein zurück. Und dann lesen wir in Kapitel 32 aus 1. Mose jetzt, ab Vers 25 bis 30, und zwar steht dort, und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob wurde von einem Mann überwältigt und fand sich sozusagen in einem Ringkampf wieder. Sie rangen, ohne dass es so richtig einen klaren Sieger gab. Und der Mann, welcher später als Gott identifiziert wird, der kann Jakob irgendwie nicht überwältigen. Und doch ist er stärker als er und steht klar über Jakob. Warum? Weil er ihn segnet und auch, weil er am Ende bloß sein Hüftgelenk einmal berührt und es ist ausgerenkt und seitdem humpelt Jakob. Außerdem gibt Gott ihm hier einen neuen Namen. Er sagt, vorher hat er Jakob geheißen, jetzt soll er Israel heißen. Jakob kriegt an dieser Stelle einen neuen Namen und auch eine neue Identität, die sein Leben ab da prägen wird. Jakob macht sich dann weiter auf den Weg und er trifft nach vielen, vielen Jahren Esau wieder, seinen Bruder. Und er versucht ihn zuerst noch mit Geschenken zu besänftigen, schickt ein bisschen was voraus, doch findet dann heraus, dass sein Bruder gar nicht mehr zornig ist. Und Esau sieht Jakob, fällt ihn um den Hals und küsst ihn. Esau sagt dann, komm doch mit mir, wohn doch bei mir sozusagen. Und doch Jakob sagt, nee, danke, geh du mal, meine Herde, die muss ein bisschen langsamer laufen. Und er geht dann einfach woanders hin und lässt sich da nieder. Und dann kommt das Kapitel 35 aus 1. Mose. Und das ist ein weiteres ganz, ganz einschneidendes Kapitel, wo wir sozusagen etwas von der Veränderung sehen, die Jakob auch durchlebt. In 1. Mose 35 lese ich die ersten Verse. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat, und der mit mir gewesen ist, auf dem Weg, den ich gegangen bin. Ja, Gott greift hier wieder ein. Und er sagt zu Jakob, geh und bau mir einen Altar. bete mich an, gib mir die Ehre. Und Jakob versteht, dass er nicht Gott die Ehre geben kann und gleichzeitig andere Götzen haben kann. Und so reinigt er sein Haus daraufhin von Götzen. Er befiehlt, alle fremden Götter wegzuschaffen und sich zu reinigen. Es findet hier eine richtige Neuausrichtung Jakobs statt, auf Gott allein. Jakob kehrt hier nochmal anders zu Gott um. Er schafft alles weg, was ihn daran hindert, allein auf Gott zu vertrauen. Er sucht in nichts anderem mehr Schutz, Zuflucht, Sicherheit und Liebe als in Gott allein. Ja, er reinigt sein ganzes Haus, seine ganze große Familie von allen Götzen und richtet sein Leben ganz auf Gott aus. Daraufhin zieht Jakob weiter durchs Land. Gott greift weiter ein. Auf einmal in dem ganzen Kapitel 35 sehen wir Gott ganz, ganz viel am Handeln. Er greift ein. Er schützt und bewahrt Jakob, schenkt Schrecken der anderen Völker um Jakob herum, sodass sie ihm nichts antun. Und er hält sozusagen den Erben der Verheißung am Leben. Und dann lesen wir in 1. Mose 35, 9 bis 13, also ein paar Verse später. Und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Padan Aram kam, und er segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob. Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. So gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen. Und Könige sollen aus deinen Lenden hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben. Und dein Nachkommen nach dir will ich das Land geben. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Tag, an dem er mit ihm geredet hatte. Ja, Gott bestätigt also hier nochmal seine Verheißung an Jakob, die er ihm auch vorher schon gegeben hatte. Er segnet ihn und er wiederholt auch nochmal seine Namensänderung, was uns auch zeigt, dass es ein bedeutsames Ereignis war. Ja, Jakob war nicht mehr Jakob, sondern er war Israel. Er war nicht mehr nur das Familienoberhaupt seiner Familie, sondern er sollte der Stammesfürst für das ganze Volk Israel werden. Jakob hatte einen neuen Namen, ja, eine neue Identität bekommen. Und all das erinnert uns auch daran, dass wir als Kinder Gottes eine neue Identität bekommen haben. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du an Jesus glaubst, an das, darauf vertraust, was er am Kreuz getan hat, dann hast du eine neue Identität. In Christus bist du jetzt Gottes geliebtes Kind. In Christus bist du angenommen. In Christus bist du auserwählt, in Christus bist du geliebt, in Christus bist du ein Heiliger, ein Heilige. Ja, unsere Identität ist unzertrennlich mit Jesus verknüpft, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir an ihn glauben. Und ich will dich heute Abend fragen, bist du dir dessen bewusst? Ist das etwas, worüber du nachdenkst in deinem Alltag? Oder ist das etwas, wo du eigentlich schon ganz lange nicht mehr darüber nachgedacht hast? Vielleicht vor einem Jahr in Lappach, das letzte Mal. Ich will dich herausfordern. Ist es etwas, was dich beschäftigt, was dich prägt? Deine Identität in Jesus? Bist du dir dessen bewusst? Weil wenn wir unsere Identität in Jesus haben, ja, dann sind wir frei, selber unabhängig von Gott in irgendwelchen Dingen dieser Welt Identität, Bestätigung, Anerkennung zu suchen. Wie sieht es bei dir aus? Was gibt dir das Gefühl, etwas wert zu sein? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Wie würdest du diese Frage beantworten? Schreib sie dir auf und nimm dir mal einen Moment auf dieser Freizeit, darüber nachzudenken, über diese Fragen. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Was gibt dir das Gefühl, etwas wert zu sein? Ich wünsche mir und bete, dass wir immer mehr erkennen, dass wir in Jesus sind und dass wir in ihm tatsächlich alles haben, was wir brauchen. Und das führt uns auch noch zu weiteren Anwendungen. Und zwar hat Jakob Gott aufgefordert, einen Altar zu bauen. Und dann machte Jakob etwas. Und zwar, er reinigte sein Haus, sein ganzes Leben von Götzen. Und so fordert uns die Geschichte von Jakob auch heraus in unserer Haltung Gott gegenüber. Wie stehen wir heute Abend vor Gott? Was sind da für Dinge in unserem Leben, in denen wir Wert, Bedeutung, Zufriedenheit suchen? Was sind es für Dinge, die dir so wichtig sind, dass du sogar bereit wärst dafür, Gottes Gebote zu übertreten? Dass du bereit wärst, Prioritäten, die Gott dir eigentlich gegeben hat, anders zu setzen? Was sind es für Punkte in deinem Leben, die dir tiefste Freude, tiefste Erfüllung, ja, tiefstes Glück geben oder dich das empfinden lassen. Wenn du sie hast und andersrum, wenn du sie nicht hast oder sie bedroht sind oder sie dir genommen werden, auf einmal tiefster Schmerz da ist, Verzweiflung, ein Gefühl der Wertlosigkeit. Ich meine, for real, wir können nicht Gott dienen und irgendetwas anderem. Das geht nicht. Jakob hat erkannt, dass wenn Gott ihn auffordert, ihm einen Altar zu machen, um ihn anzubeten, dann ist es unmöglich, das zu machen und gleichzeitig Götzen im Herzen zu hegen und zu pflegen. Gib deine Götzen auf. Kehr um von den Dingen, die der Heilige Geist vielleicht auch jetzt gerade in deinem Herzen aufzeigt. Bring sie zu Jesus und nutz auch die Zeit, nutz die Zeit gleich im Lobpreis, auch wenn wir beten wieder als Jugendteam. Komm, lass uns gemeinsam beten und wende dich Jesus zu. Wende dich Jesus zu über die Dinge, die Gott in deinem Herzen aufdeckt. Wir alle tappen immer wieder in diese Falle, irgendetwas anderes außer Gott selbst zu unserem Gott zu machen. In irgendetwas anderem außer in Gott Zufriedenheit zu suchen, Sicherheit, Erfüllung, Wert. Lass uns immer wieder umkehren zu Gott, uns von diesen Dingen abwenden und uns Gott zuwenden, wie Jakob es getan hat. Jakob hat im Laufe seines Lebens eine Herzensveränderung erlebt. Und dabei stand Gottes Treue über dem Leben von Jakob. Jakob war untreu, aber Gottes Treue stand über seinem Leben. Doch sein Herz wurde mehr und mehr verändert. Und am Ende steht eine Sache auch leuchtend und klar, sticht hervor aus Jakobs Leben, dass er bis zum Schluss treu blieb und an Gott festgehalten hat. Und das führt uns noch zum dritten und letzten Punkt. Jakob, treu bis zum Ende. Wie geht es in der Geschichte weiter von Jakob? Jakob hatte sich mittlerweile im Land Israel niedergelassen. Seine Frau Rahel war bei der Geburt des letzten Kindes Benjamin gestorben. Und auch sein Vater musste Jakob zusammen mit seinem Bruder Esau zu Grabe tragen. Und jetzt startet dann noch eine längere Geschichte, nämlich die Geschichte von Josef. Und darum geht es heute nicht, aber die ist ganz eng verwoben mit Jakob, deswegen kann ich das nicht ganz unerwähnt lassen. Es startet die Geschichte von Josef seinem Sohn. Jakob liebte Josef. Er liebte ihn sehr. Und seine Brüder waren deswegen so eifersüchtig, dass sie planten, Josef umzubringen. Und so kamen sie eines Tages vom Feld, viele von euch kennen die Geschichte auch, aber vielleicht nicht alle, kamen sie vom Feld zurück und hatten die Kleider von Josef, hatten sie zerrissen und hatten ein Lamm geschlachtet und das Blut da reingetränkt und kamen dann zu Jakob und haben ihm gesagt, dein Sohn, er wurde von einem wilden Tier gefressen. Und Jakob wurde wieder einmal belogen und betrogen, diesmal von seinen eigenen Söhnen. Denn die Brüder hatten Josef selbst in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Und für ungefähr 22 Jahre glaubt Jakob nun, dass Josef nicht mehr lebt. Er ist tief traurig und ein von diesem Verlust gezeichneter Mann. Doch Josef ist nicht tot, sondern steigt in diesen 22 Jahren von einem Sklaven zum mächtigsten Mann in Ägypten auf, nach dem Pharao. Und das Land leidet unter einer furchtbaren Hungersnot. Aber Josef wird von Gott dazu gebraucht, dass seine Familie und auch Jakob mit Getreide versorgt wird, sodass eben Jakob mitsamt seiner Familie am Leben bleibt und nicht umkommt. Gott erhält den, auf dem die Verheißung lag, am Leben und die ganze Familie durch Josef. Und dann gibt es am Ende ein Wiedersehen zwischen Jakob und seinem Sohn Josef. Es waren harte und lange Jahre, in denen Jakob und seine Familie von Hungersnöten und auch von dem Glauben, dass Josef tot sei, geplagt waren. Doch dann trifft er gegen Ende seines Lebens Josef wieder, seinen Sohn, von dem er dachte, er ist tot für 22 Jahre. Kann man sich kaum ausmalen, wie das gewesen sein muss. In 1. Mose 46, Verse 29 und 30 lesen wir, da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf sein Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als er vor ihm erschien, fiel er ihn um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sagte zu Josef, nun kann ich sterben, nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Ja, Josef war tatsächlich noch am Leben und so freute sich Jakob zutiefst, dass Gott gegen Ende seines Lebens alles noch so geführt hatte, dass er seinen eigenen Sohn noch mal sehen durfte. Daraufhin bringt Josef seinen Vater Jakob vor den Pharao und er spricht zu Jakob. Also der Pharao spricht zu Jakob dann, wir lesen davon in 1. Mose 47 dann, ein bisschen weiter, 8 bis 10. Und der Pharao sprach zu Jakob, wie viele sind die Tage deiner Lebensjahre? Oder wie alt bist du? Und Jakob sprach zum Pharao, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Und jetzt, wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie erreichen nicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter und in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Und Jakob segnete den Pharao und ging von dem Pharao hinaus. Jakob zieht Bilanz über sein eigenes Leben. Das macht er hier. Und Jakob empfindet, dass seine Tage wenige waren und dass sie böse waren. Jakob schaut zurück auf sein Leben, welches nicht nur Höhen hatte, sondern viele, viele Jahre an Tiefen. Ich meine, es waren gerade 22 harte Jahre vergangen, in denen er sehr daran zu knabbern hatte, dass er dachte, dass sein Sohn Josef tot ist. Er bezeichnete interessanterweise seine Jahre auch als Jahre der Fremdlingschaft oder als Jahre als Fremder. Ich meine, es waren Jahre, in denen er unterwegs war. Er war heimatlos, er suchte nach der wahren Heimat. Und Joshi hat davon gestern schon geredet, er hatte himmlisches Heimweh. Hebräer 11, 13 drückt dieses Bekenntnis, was Jakob hier hat, was Jakob gerade ausgedrückt hat, bringt dieses Bekenntnis auf den Punkt. Hebräer 11, 13, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Jakob hatte seine Heimat hier nicht auf dieser Erde. Nein, er bekannte, dass er ein Fremder auf dieser Erde ist. Er sehnte sich nach einem himmlischen Zuhause. Nein, er hatte sich auf der Erde nicht so bequem gemacht. Nein, er lebte mit einer Ewigkeitsperspektive im Herzen. Und das Ende von Jakobs Leben ist wirklich beachtlich, denn der Schreiber des Hebräerbriefs hebt es extra hervor. Es geht ja um die Hall of Faith, die Glaubenshelden. Und dort wird Jakob eben auch erwähnt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes hebt das Ende von Jakobs Leben besonders hervor. Und zwar lesen wir in Hebräer 11, Vers 21 dann, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Ja, das ist es, was Jakob tat. Er segnete jeden der Söhne Josefs und er betete an über die Spitze seines Stabes. Wir lesen davon auch in der Geschichte in 1. Mose. Und zwar lesen wir davon 1. Mose 47, ab Vers 29, ich lese aber gleich nur den Vers 31. Die Tage Jakobs, der mittlerweile Israel hieß, die neigten sich wirklich dem Ende zu. Er war drauf und dran zu sterben. Und er holte seinen Sohn Josef zu sich und er bat ihn eindringlich, dass er ihn doch, nachdem Jakob gestorben war, sollte sein Sohn Josef ihn nicht in Ägypten lassen, sondern er sollte ihn in das Land seiner Väter, in das Grab seiner Väter bringen und ihn dort begraben. Und dann lesen wir in Vers 31, er aber sagte, schwöre mir. Also das sollte, was ich gerade erzählt habe, sollte er ihm schwören. Und dann heißt es, da schwor er ihm. Und Israel neigte sich anbetend nieder am Kopfende des Bettes. Ja, Jakob neigte sich anbetend nieder am Kopfende des Bettes. Er betete an. Ja, nach all diesen Jahren, nach all diesem langen Leben mit Höhen und auch mit langen und harten Tiefphasen, sehen wir, wie Jakob immer noch an Gott festhält. Wie er sein Haupt neigt und anbetet. Ich meine, ist das nicht krass, wenn wir uns das Leben von Jakob so anschauen oder angeschaut haben? Dann wurde er verändert. Er war einst ein Betrüger, doch jetzt sehen wir, wie mehr und mehr auch seine Treue deutlich wird und wie er an Gott festhält, wie er an dem Bund festhält, den Gott mit seinen Vätern geschlossen hatte. Er war treu bis zum Ende. Er hörte nicht auf, Gott anzubeten bis zum Ende. Doch Hebräer 11, 21, was wir gerade gelesen haben, erwähnt auch noch ein anderes Ereignis, nämlich, dass er die Söhne Josefs segnet. auch etwas, wo man vielleicht einfach auch schnell drüber weglesen würde, aber der Hebräerbrief, der hebt es besonders hervor. Im Glauben tat er dies. Im Glauben segnete er die Söhne Josefs, also seine Enkelkinder. Und er spricht auch später noch einen prophetischen Segen über seine eigenen Söhne aus. Doch das, was Hebräer 11, 21 erwähnt, ist, dass Jakob seine Söhne, also die Söhne Josefs, segnet. Er ruft Josef zu sich und seine beiden Söhne, also die Söhne von Josef, und er segnet sie. 1. Mose 48, Vers 5. Und nun, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir gehören, wie Ruben und Simeon. Jakob macht hier etwas Interessantes. Er adoptiert quasi seine Enkelsöhne und macht sie zu seinen eigenen Söhnen. Er stellt sie auf Ebene seiner eigenen Söhne. Und damit stellt er auch Josef quasi an seine Stelle und auf seine Ebene. Und anschließend segnet er die beiden. Er segnet sie und Josef bringt seine Söhne zu ihm und er stellt sie vor ihn hin, also vor Jakob hin. Und er macht es extra so, er ist auch schon ein bisschen blind mittlerweile, und er macht es extra so, dass sie also so stehen, dass der Ältere, nämlich Manasse, mit der rechten Hand von Jakob gesegnet wird und Ephraim, der Jüngere, mit der linken Hand. Und Jakob hat alles mal wieder perfekt inszeniert, doch dann macht Jakob was Unerwartetes für alle. Er überkreuzt seine Hände und segnet beide. Und er stellt damit Ephraim über Manasse. Und das ist auch wieder ein prophetisches Handeln von Jakob, denn Ephraim wird später der größte Stamm des Nordreichs werden. Und außerdem wird wieder einmal deutlich, dass Gottes Erwählung nicht nach unserer menschlichen Logik und unserem menschlichen Wollen, sondern nach Gottes Entscheidung erfolgt. Und anschließend spricht der Josef Mut zu. Vers 21, und Israel sprach zu Josef: Siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Ja, Jakob, er hielt an Gottes Verheißung fest. Das wird deutlich. Und das wird immer mehr deutlich gegen Ende seines Lebens. Er hielt an Gottes Verheißung fest, dass Gott mit seinen Söhnen sein würde und dass er sie in das Land der Väter zurückbringen würde, weil er auf Gottes Treue vertraute. Ja, Jakob zeigte seine Treue bis ans Ende, indem er bis zum Ende auf Gottes große Treue vertraute. Nochmal, Jakob zeigte seine Treue bis ans Ende, indem er bis zum Ende auf Gottes große Treue vertraute. Am Ende seines Lebens segnet Jakob noch jeden seiner eigenen Söhne mit einem individuellen Segen, der prophetisch nach vorne blickt. Er blickt in die Zukunft weit über seine Familie hinaus und er sieht bereits den Beginn der Erfüllung der Verheißung Gottes, dass jeder seiner Söhne einmal ein Stammesoberhaupt der Stämme Israels sein wird. Und er blickt dabei auf Gottes Verheißung, er hält an Gottes Wort und seiner Treue fest. Er blickt über die persönlichen Umstände hinaus seines Lebens und er spricht prophetisch über das Kommen eines Messias aus dem Stamm Juda. Er spricht über das Kommen eines Königs, der über alles herrscht. Aus Juda sollte einmal der Messias hervorgehen. Jakob blickt prophetisch in die Zukunft und er sieht das Kommen eines Retters. Das Kommen eines Königs, dem einmal alle Völker dieser Erde gehorchen werden. Und so ist am Ende dieser Predigt die Frage: Glaubst du an diesen Messias? Glaubst du an diesen König, von dem Jakob hier gegen Ende seines Lebens schon spricht? Jesus ist dieser Herrscher, der über alles regiert. Jesus ist der, vor dem sich einmal die ganze Welt beugen wird. Jedes Knie wird sich einmal beugen vor Jesus und wird seine Herrschaft anerkennen. Doch die Frage heute Abend ist die: Beugst du jetzt deine Knie schon freiwillig vor deinem Gott? Oder aber wartest du und interessierst dich nicht für Gott und lebst lieber dein eigenes Leben? Es wird ein Tag kommen, da wird es zu spät sein. Da wirst du deine Knie nicht mehr freiwillig beugen können vor Gott, sondern er wird sie beugen. Jesus kam auf diese Erde, der König selbst, er erniedrigte sich. Für dich und für mich, er starb am Kreuz, für dich und für mich. Ja, an deiner und meiner Stelle. Das ist es, was Jesus am Kreuz tat. Und ich will dich einladen, komm zu Jesus heute an diesem Abend. Besonders, wenn du ihn noch nicht kennst. Komm zu Jesus. Erkenne seine Herrschaft an. Er regiert. Erkenne an, dass du voller Sünde bist und auf gar keinen Fall in Gottes Gegenwart kommen kannst. Es sei denn, es sei denn, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Es sei denn, dass du auf Jesus vertraust und nicht auf dich selbst. Nimm ihn an als König in deinem Leben. Und Jakobs Leben fordert uns auch heraus, treu an Gott festzuhalten. Das Leben als Christ ist kein 50-Meter-Sprint. Es ist ein Marathon. Ein Lauf, der das ganze Leben geht. Und es ist ein großes Zeugnis, wenn wir an Gott festhalten. Sei dir das bewusst. Gerade in jungen Jahren werden Fundamente für dein Leben gelegt. Jakob hielt bis zum Schluss an Gott fest, auch durch tiefe Täler hindurch. Bleibe Gott treu. Und das entscheidet sich nicht nur in den großen Fragen, sondern auch in den kleinen Fragen des Alltags. Denke nicht, dass, ja, Gott werde ich immer treu sein, an ihn glauben werde ich immer. Aber in deinem Alltag lebst du und triffst Entscheidung für Entscheidung, in denen du Gott nicht treu bist. Diese Entscheidungen werden aber dazu führen, dass du am Ende Gott nicht mehr treu sein wirst. Sei Gott treu, auch in den kleinen Entscheidungen. Bist du treu und gehst keine Kompromisse ein? Lebst du ehrlich vor ihm? In der Vorbereitung hat mich das auch nochmal bewegt, weil das einfach ein Thema ist, was so, so häufig einfach auch eine Rolle spielt. Ich habe auch schon so viele gesehen, die besonders in diesem Thema nicht treu waren und dadurch ihren Glauben über Bord geworfen haben. Und das ist dieses Thema als Christ, wenn du dir einen nicht-christlichen Freund suchst, eine Beziehung eingehst zu einem Nicht-Christen, dann wird dich diese Entscheidung von Gott entfernen. Ich will das Thema nochmal ansprechen, weil das mir so auf dem Herzen liegt. Bist du Gott treu, auch in diesen Fragen? Auch hier auf dieser Freizeit, bist du vielleicht auch nur hier auf dieser Freizeit und sonst oft auch weit weg von Gott in deinem Alltag? Ich meine, verstehe mich nicht falsch, schön und gut, dass du da bist, das ist gut. Aber wenn du Gottes Kind bist, dann hört das nicht auf in 10 Tagen, wenn die Freizeit vorbei ist. Nein. Aber das Gute ist, dass wir als Kinder Gottes wissen dürfen. Auch wenn wir herausgefordert sind, treu an Gott festzuhalten, dürfen wir wissen, dass wenn wir seine Kinder sind, dass wir eine Gewissheit haben dürfen, dass Gott uns treu festhält bis zum Schluss, bis zum Ende. Auch das finden wir in so vielen Stellen in der Bibel. Ich möchte zum Abschluss noch diese Stelle lesen aus 1. Thessalonicher 5, Verse 23 und 24. Dort geht es genau darum. Es geht um Gott und es heißt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt Vers 24, treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Ja, Gott wird uns bis zum Ende bewahren. Warum? Weil er treu ist. Nicht, weil wir treu sind, sondern weil er treu ist, trotz unserer Untreue. Und das ist die große Hoffnung, die wir als Christen haben, die jedes Gotteskind hat, dass jedes Gotteskind einmal bei ihm sein wird, völlig durch und durch bewahrt und geheiligt vor Gott stehen wird. Warum? Weil Gott selbst dafür sorgen wird. Und das dürfen wir wissen. Und daneben steht die Wahrheit, dass nur jeder, der auch bis zum Ende treu im Glauben bleibt, auch bei Jesus einmal sein wird. Also bleibe treu bis ans Ende, aber sei gewiss und voller Vertrauen, dass es Gott ist, der dich hält. Warum? Weil er treu ist, auch wenn wir untreu sind. Das hat er verheißen. Und an diesen Verheißungen dürfen wir festhalten. Denn Gott hat sie uns gegeben. Und das sehen wir im Leben von Jakob. Jakob hat treu an Gottes Verheißung festgehalten. Und so dürfen wir auch an Gottes Verheißung festhalten. Sie annehmen für uns. Dass er uns verheißt, uns treu durchzutragen. Und so möchte ich am Ende noch den Satz der Predigt lesen und damit die Predigt nochmal auf den Punkt bringen. Vertraue dem Gott, der dich trotz deiner Untreue formt, dir eine neue Identität geschenkt hat und dich treu bis ins Ziel bringt. Das ist ein Wort vertauscht. Nochmal, vertraue dem Gott, der dich trotz deiner Untreue formt, dir eine neue Identität geschenkt hat und dich treu bis ins Ziel bringt. Amen. Lass mich noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du treu bist und dass wir vor allen Dingen das in Jakobs Leben sehen dürfen, dass du treu bist. Unabhängig von Jakobs Tun hast du ihn auserwählt und unabhängig von Jakobs Untreue bleibst du treu. Und das dürfen wir sehen im Leben von Jakob. Sein Leben war von Hochs, aber auch von tiefen Tiefs geprägt. Und Jesus, so ist auch unser Leben. Und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, dir treu zu sein. In den Entscheidungen, in denen wir stehen, dir immer wieder neu treu zu sein. Dass wir im Glauben bleiben, dass wir an dir festhalten. Aber dass wir vor allen Dingen dann ruhen dürfen, Herr, dass du uns hältst. Dass du uns bewahrst, dass wir einmal bei dir sein werden, wenn wir deine Kinder sind. Dass du treu bist. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.